Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Two Cray Nights mit ihrem Podcast Per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Da es erst die zweite Folge ist, stellen wir uns nochmal kurz vor. Mein Name ist Thomas Delenardi, ich bin Unternehmensberater und ich habe mich zusammen mit meinem Freund Kai zu diesem Podcast getroffen, weil wir lesefaul sind. Lesefaul zumindest, was das Lesen zum Vergnügen angeht. Denn beruflich müssen wir relativ viel lesen und irgendwie bleibt uns dann abends keine Zeit mehr oder wir haben keine Lust mehr, viel zu lesen. Aber seit knapp einem Jahr spielen wir Warhammer 40k. Und 40k hat ein sehr ausgeprägtes Lore, das uns sehr interessiert. Und um das besser kennenzulernen, lesen wir. Aber immer nur ein halbes Buch. Vielleicht, Kai, kannst du kurz erklären, wie wir es uns genau gedacht haben.
Okay. Ja, hi, mein Name ist Kai. Wie auch in der letzten Folge, wer es noch nicht gehört hat, kann dies gerne tun. Ist auch in unserem Feed mit drin. Behandeln wir nicht Warhammer 40k, sondern Warhammer 30k, auch bekannt als The Horus Heresy, den großen Bruderkrieg. Und wie Thomas es auch schon gesagt hat, wir lesen immer nur ein halbes Buch, weil wir lesefaul sind. Das bedeutet, letzte Folge habe ich das erste Kapitel des ersten Buchs der Horus Heresy, Horus Rising, also der Aufstieg des Horus, vorgestellt. Und heute ist Thomas dran mit dem zweiten Kapitel dieses Buches.
Genau. Und unsere Idee ist, wir wechseln uns ab, stellen uns die Kapitel gegenseitig vor und am Ende haben wir beide verstanden, um was es ging. Ja, hoffentlich. Gut, also Sammelband 1, Buch 1, Kapitel 2. Das Kapitel heißt Begegnung mit dem Unsichtbaren zu Füßen des Goldenen Throns oder Lupercal. Lupercal ist ein Begriff, den wir schon beim ersten Kapitel kennengelernt haben.
Ist das so?
Ja, zumindest habe ich mich daran erinnert.
Okay, sag mal nochmal.
Lupercal, Lupercal.
Okay, habe ich aber nicht im Gespräch drin gehabt, weil es wahrscheinlich nicht storyrelevant war.
Es wird relevanter in Kapitel 2, deshalb habe ich mich daran erinnert.
Ganz kurz zusammengefasst geht es im ersten Kapitel um Loken, ein Mitglied der 63. Expeditionsflotte, der ganz kurz abgerissen von seinem Kommandanten auf den Planeten geschickt wird, um dort den Imperator gefangen zu nehmen. Und letztendlich hat das Kapitel damit geendet, dass Loken in den Palast eingedrungen ist. Und an der Stelle geht es jetzt auch weiter.
Genau, das war sehr kurz zusammengefasst. Ich glaube, das erste Kapitel endete damit, dass Loken und Abaddon so ein bisschen gescherzt haben, wer als erster im Palast ankommt. Wo wir beide uns auch drüber unterhalten haben, warum Space Marines scherzen, weil das irgendwie nicht so das Typische ist, was wir da erwarten würden.
Ja, genau.
Das war eigentlich aus unserer Perspektive ein fieser Cliffhanger, denn das endete irgendwie damit, denn sie wussten nicht, was sie jetzt erwarten würde. Mhm. Und natürlich habe ich dann es kaum erwarten können, weiterzulesen. Und dachte, jetzt geht's richtig los. Und es beginnt damit, dass Loken in seiner Rüstkammer sitzt und seine Rüstung poliert.
Im Palast? Nee.
Nee. Nicht im Palast, sondern es steht gar nicht wo. Ich vermute auf dem Schiff oder auf Terra. Denn es ist wieder eine Art Rückblick auf das, was nach dem Krieg wahrscheinlich passiert ist.
Also nach Ulanor?
Nicht nach Ulanor, sondern nachdem der Imperator gestorben ist.
Also nach vorne gesprungen?
Genau. Also im Grunde genommen ist das, was wir uns jetzt so langsam aneignen, schon vorbei. Und eine sogenannte Memoratorin, namens Mersadi oder Mersadir Oliton geht zu Loken in seine private Rüstkammer und fragt ihn, ob er ihr die Geschichte erzählen kann.
Also du bist in der Geschichte drin, die er erzählt, und jetzt soll er in der Geschichte das ihr nochmal erzählen.
Genau. Also er ist auch etwas verwundert. Zunächst, weil eine Frau auf ihn zukommt. Anscheinend hat er noch nicht viele Frauen gesehen, weil sie schüttelt ihm die Hand und er hält seine Hand hin und sagt, denkt dann so, oh, das ist aber eine sehr kleine, eine sehr zerbrechliche Hand. Denkt dann auch, die Frau ist ja eigentlich ganz hübsch und überlegt dann, ob nicht alle Frauen hübsch sind. Und sie ist halt auch eine terranische, also menschliche Frau. Es ist also keine Astartes. Deshalb ist sowieso alles viel kleiner an ihr. Und er betont immer wieder, wie zerbrechlich die Dor ist und fragt sich, ob alle Frauen so zerbrechlich sind. Also man merkt, er hat nicht viel Kontakt mit Frauen. Und wir haben ja das letzte Mal festgestellt, der Autor bringt gerne mal Fremdwörter mit ins Spiel. Auch hier bringt er ein Fremdwort direkt mit rein und erzählt, dass die Dame zwar ganz hübsch ist, aber ein sehr ausgeprägtes Kranium besitzt, das sich stromlinienförmig nach hinten wölbt. Kranium, können wir uns ja merken. Das war das Fremdwort, von dem ich dann nach der Beschreibung her ungefähr mir denken konnte, was gemeint ist, aber ich hatte keine Ahnung. Mhm. Ja, also eigentlich weigert er sich, die Geschichte zu erzählen oder will sie eigentlich nicht erzählen und fragt dann, wie sie auf die Idee kommt, dass er die Geschichte erzählen soll. Und sie sagt dann, naja, er ist bekannt dafür, dass er die Geschichte sehr gut erzählen kann. Und er hat sie schon wahrscheinlich 1000 Mal erzählt.
Aber ist irgendwie an der Erzählung abzulesen, wie lange das schon vorbei ist? Weil wenn das schon 1000 Mal erzählt hat, dann ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen.
Ja, davon würde ich ausgehen. Aber es gibt keinen Hinweis darauf, wie lange das hier sein könnte. Er überlegt nur und versucht herauszufinden, warum er die Geschichte immer wieder erzählen soll. Und sein Einfall ist dann, also beim nächsten Fremdwort, das wäre die Katharsis für Sejanus. Also Sejanus war ja der Erste,
ziehen wir auch einen Schluss.
Der Erste, der von Horus zu dem vermeintlichen Imperator geschickt wurde, um ihn zu begrüßen.
Der im Palast getötet wurde.
Genau, ne? Der direkt getötet wurde. Er lässt sich dann natürlich breitschlagen mit der Information, dass er das ja besonders gut kann, die Geschichte dann nochmal zu erzählen. Und das Gute ist, er muss sie ihr nur einmal erzählen, weil sie ist eine Memoratorin. Das ist so was wie eine Geschichtsschreiberin, nur dass sie nicht schreibt, sondern alles behält. Das Kapitel heißt ja die Begegnung mit den Unsichtbaren. Und jetzt steigt die Erzählung dann auch wirklich da ein, wo Kapitel 1 geendet hat.
Okay.
Nämlich quasi im Ansturm auf den Palast. Sie sind ja schon im Palast drin, stehen vor einem Gang und wollen diesen auch weiter stürmen. Sie sind Loken und der Nero. Nero ist ein Anführer einer anderen Gruppe, einer anderen Kompanie, der auch schon Kapitel 1 genannt wurde. Nero Vipus.
Ah, okay. Das war der Vipus, mit dem er am Ende dieses Gespräch hatte. Sie haben gelacht und wussten nicht, was auf sie zukommt.
Genau. Der ist es.
Ja, okay.
Sie rennen vor in einen Raum. Und während sie dann durch diesen Raum gehen wollen, stirbt einer der Soldaten von Nero. Und zwar gibt es eine große Druckwelle, wie als würde jemand eine Explosion oder einen Schuss aus dem Nichts entstehen lassen. Und der Helm eines der Soldaten von Nero schmilzt quasi teilweise. Und der Soldat sackt in sich zusammen. Es stellt sich dann raus, nachdem noch 2 Leute gestorben sind. Der eine hat nämlich den Kopf ganz verloren. Bei dem einen wurde das Bein wie so ein Grashalm nach innen und zur Seite gedrückt und er ist auch umgefallen. Also es stellt sich raus, dass diese Unsichtbaren wohl auf sie gewartet hatten und dass diese Unsichtbaren wirklich unsichtbar sind. Wobei das von der Beschreibung her mir so vorkommt wie in den Predator-Filmen. Also der Predator konnte sich ja auch unsichtbar machen, aber wenn er sich bewegt hat, dann hat man so was glänzend sehen im Licht.
Es war halt so verschwommen, also so ein prismatischer Effekt halt.
Genau, und so wird es ja auch beschrieben, dass diese Terraner es wohl irgendwie geschafft haben, eine Technologie zu entwickeln, die eine passive Schicht auf ihre Rüstung setzt und das Licht verzerrt.
Okay.
Deshalb waren sie wirklich absolut unsichtbar, wenn sie sich nicht bewegt haben. Sobald sie sich bewegt haben, konnte man, wenn man sehr aufmerksam war, Schemen erkennen. Was der Predator aber nicht konnte, ist diese Schicht nicht nur passiv, sondern auch aktiv einsetzen. Aktiv heißt, sie lassen einen Energiestoß los, mit dem sie diese drei Soldaten getötet haben bisher.
Xayanos, der ist ja von den Unsichtbaren getötet worden.
Logan ist halt zum Glück sehr aufmerksam und kann irgendwie seine Technologie in seinem Helm so verstellen, dass er mehr oder weniger nur noch schwarz-weiß und Kontrast sieht. Und dadurch kann er besser die Umrisse erkennen, wenn sich diese Unsichtbaren bewegen. Was dazu führt, dass er mit seinem Bolter nicht nur blind rumschießt, sondern auch tatsächlich trifft. Und so schaltet er dann auch gleich mehrere dieser Unsichtbaren aus, denn das sind auch keine Astartes, sondern das sind Menschen.
Okay, wahrscheinlich sowas wie imperiale Agenten. Hört sich so ein bisschen so an.
Also es wird beschrieben als Person in einer silbernen, sehr detaillierten Rüstung mit einem roten Mantel aus Seide. Das erinnert ihn an die Beschreibung der sogenannten Custodes. So steht es im Buch, was mich ein bisschen irritiert, weil Custodes, hätte ich jetzt erwartet, sind auch Übermenschen und keine normalen Menschen.
Heißt es immer Astartes, Custodes?
Primaten. So was wie Größenrangordnung, Hackordnung angeht, ja.
Aber das müssten eigentlich auch irgendwo die genetisch Modifizierten sein, weil warum sollte man sich als Leibwache irgendwas anderes nehmen als mindestens mal ein Astartes?
Ja, das hat mich auch etwas irritiert, aber sie werden als normale Menschen beschrieben. Und sie starben auch relativ schnell, wenn man denn mal weiß, wo sie sich aufhalten. Sie haben halt den Vorteil, dass sie unsichtbar sind, dass sie diese Energiewaffen haben und wohl auch Lanzen benutzen, aber keine Schusswaffen, so wie es scheint. Es wird, das fand ich eigentlich ganz witzig, noch beschrieben, dass dieser Nero, er ist sehr zornig ist, weil ja drei seiner Leute jetzt schon gestorben sind. Und das wird beschrieben als, die Hand des Schiffes schwebte über ihm. Das Flaggschiff des Kommandanten heißt Geist der Rachsucht. Und wenn einer von ihnen sehr böse ist oder sehr zornig, dann ist das so ein geflügeltes Wort bei ihnen, nämlich, dass die Hand des Schiffes über ihm schwebt. Sprich, er ist gerade sehr zornig.
Okay.
Es ist wie du gesagt hast, die Schlachten werden sehr ausführlich und sehr detailliert, sehr dicht beschrieben. Das beschreibe ich so jetzt natürlich nicht, denn dann muss man es ja nicht mehr lesen, aber es lohnt sich, das zu lesen. Auch der Palast wird relativ genau beschrieben, dort, wo sie sich aufhalten. Auch das, was als nächstes kommt, wird sehr genau beschrieben, denn sie gehen weiter und natürlich haben sie nicht alle Unsichtbaren erwischt, sodass Nero auch erwischt wird, zum Glück aber nur in Anführungszeichen an seiner Hand. Die ist vollkommen verkrüppelt, er kann sie gar nicht mehr benutzen. Und auch Loken wird erwischt, was aber in Anführungszeichen nur dazu führt, dass er seinen Bolter verliert.
Das kann man verschmerzen.
Ja, weil ganz instinktiv greift er dann an seinen Gürtel, zieht ein Kettenschwert raus und metzelt mit dem dann weiter. Tatsächlich ist es ein Gemetzel, das ist nämlich so geschrieben. Unter anderem werden Gedärme beschrieben von Unsichtbaren, die sichtbar werden natürlich, nachdem sie sterben. Oder ein Unsichtbarer befindet sich zu teilen an dem einen Ort, zu teilen an dem anderen und in der Mitte so diagonal ging das Kettenschwert durch. Also auch wieder eine recht detaillierte Beschreibung. Ja. Sie gehen weiter. Auch Nero geht weiter, wobei er sich etwas, also dadurch, dass er verletzt ist, ein Stück weit hinter Loken. Loken fragt ihn dann über Funk, ob alles in Ordnung ist und ob er kommt und was mit seiner Hand los ist. Nero antwortet nur, ist alles in Ordnung, die Hand hat er abgemacht, er hat ihn nur gestört. Loken geht dann auch weiter, stellt aber dann irgendwann fest, dass er wohl alleine unterwegs ist. Also die anderen sind noch weiter zurückgefallen. Er kommt dann in einen Gang über Marmorstufen und hört plötzlich den Hall seiner Schuhe und das Blut tropft vom Kettenschwert und auch das hört er. Sprich, er ist jetzt so weit weg vom Kampfgeschehen, dass er davon nur noch Teile hört. Irgendwann stellt er dann fest, am Ende des Gangs geht er durch einen großen Torbogen und erreicht einen Turm. Der Turm wird beschrieben als grob 100 Meter Durchmesser und mindestens 1 Kilometer hoch. Also der Turm ist wohl sehr groß. Das Spannende ist nur, der Turm scheint leer zu sein. Niemand ist in dem Turm. Mhm. Er sieht von außen, weil der Weg, den er jetzt geht, führt über so Stege, die außen entlang laufen an diesem Turm, sieht er innen Fensterscheiben und Licht flackern, aber keine Lebewesen, keine Bewegung an sich, gar nichts. Er denkt sich dann, ja gut, dann bin ich vielleicht einem Ziel relativ nah, weil in so einem großen Turm könnte ja der Imperator sitzen und geht dann einfach mal hoch. Es wird dann beschrieben, dass er 5 Stockwerke hochgeht und 6 Stockwerke und dann wird das übersprungen. Und es wird immer ruhiger, es gibt kein Lebenszeichen. Irgendwann kommt er dann ganz oben an, auf einer Ebene, die beschrieben wird als eine Kuppel, die mit kristallenen Blütenblättern quasi geschlossen wird. Ach, wie. Und ganz oben gibt es eine Fiale. Das war auch wieder ein Fremdwort, das ich nachschlagen durfte. Damit gemeint sind vor allem in der Gotik häufig anzutreffende kleine Türme, die ganz spitz zulaufen. Die greifen so um und die laufen dann in seinem Spitzenturm zu.
Ah, okay. Aber ist das so wie ein Fresko an der Wand oder ist das irgendwas, was im Raum steht?
Das ist quasi das Dach.
Ach, das ist das Dach, okay.
Also es ist jetzt ein riesiger Raum, alles voller Fenster, dieses Kristalldach drauf und natürlich in der Mitte ein großer goldener Thron. Er sieht aber niemanden, er hört niemanden.
Okay.
Und er stellt fest, der Raum dreht sich. Langsam, aber er dreht sich. Und er dreht sich...
Berliner Fernsehturm.
Quasi. Er dreht sich immer so, das stellt er relativ schnell fest, dass das Licht, das von außen reinfällt, genau auf den Thron scheint.
Das ist ja wie im ersten Kapitel mit den Türmen, die sich ja nach dem Sonnenlicht ausrichten. Und wahrscheinlich ist das einer dieser Türme. Das, wie ist das genannt?
Phototropisch.
Phototropisch, genau. Ja, das war im ersten Kapitel, war das ja auch. Ne?
Genau. Und da haben wir noch vermutet, dass es irgendeinen Sinn ergibt. Hier geht es vielleicht dann nur darum, den Imperator, wenn er denn mal auf seinem Thron sitzt, immer ins beste Licht zurück. Er stellt dann relativ schnell fest, dass er doch nicht so ganz alleine ist. Denn an einem der Fenster neben dem Thron steht ein älterer Mann mit langen grauen Haaren, hat die Hände auf dem Rücken verschränkt und schaut raus und schaut sich das Kampfgeschehen an.
Okay.
Ja, Logan denkt dann, das wäre zu einfach, das kann nicht schon der Imperator sein. Zumal das auch ein ganz normaler Mensch ist, nur noch ein älterer Mensch.
Logan hat so viele Rollenspiele gespielt.
Wer weiß. Also die beiden kommen dann lustigerweise ins Gespräch. Also Logan schießt ihn nicht ab und nimmt auch nicht sein Kettenschwert, das packt er sogar weg. Lässt aber den Bolter auf ihn gerichtet, so zur Sicherheit. Und es stellt sich dann auch relativ schnell heraus, dass der alte Mann wirklich nicht der Imperator ist. Und die beiden philosophieren etwas über den Imperator und das Imperium der Menschheit. Unter anderem wird der alte Mann sagen, das Imperium der Menschheit wird über all seine Feinde triumphieren. Die Antwort von Logan ist dann, ja, das wird es, darauf habt ihr mein Wort. Sprich, im Grunde genommen unterhalten sie sich über das Gleiche und wollen auch das Gleiche. Also im Grunde genommen stellt sich raus, der alte Mann ergibt sich, also kapituliert quasi, und er ist auch nicht der Imperator, aber er kapituliert nicht vor Logan, weil Logan ist nicht der Kommandant.
Ja, okay.
Während die beiden sich unterhalten, kommen schwarze Astartes in Jetpacks quasi hochgeflogen. Diese schwarzen Astartes nennen sich Jagdtrupp Catulan, und die wollen den Alten direkt abschießen. Logan geht aber dazwischen und erzählt, ja, wir haben die jetzt überfallen und wir haben die Schlacht sowieso gewonnen. So ein bisschen Ehre haben wir ja schon. Also können wir ihm ja auch gewähren, dass sie den Kommandanten sehen und dass er dann vor dem kapitulieren darf.
Mhm. Aber es ist abzusehen, dass der alte Mann den Befehl gegeben hat, den ersten Gesandten umzubringen, oder hat das der Imperator gemacht?
Das ist nicht abzusehen. Es ist so, dass der Anführer des Jagdtrupps, Eckardon, behauptet, das war sogar der alte Mann, der den Befehl gegeben hat. Der gibt es auch zu. Aber Logan will trotzdem nicht, dass sie ihn töten.
Ja, okay, aber dann wäre es ja mit den Anführungszeichen, die ja im ersten Kapitel immer an den Imperator dran geschrieben und dran gesagt wurden, ja zumindest mal erklärt, oder die Vermutung liegt ja nahe, dass es ja dann wirklich nicht der Imperator ist, sondern, wie haben sie es genannt? Ein Scharlatan? Nicht Scharlatan?
Ja, doch, das passt schon. Ein falscher Imperator, Scharlatan.
Genau, falscher Imperator. Dass es dann ja doch ein falscher Imperator war.
Ja, und wenn der den Befehl gegeben hat, der Imperator ist.
Nee, hat er ja nicht, das war ja der alte Mann.
Genau.
Dann wäre der ja quasi der falsche Imperator.
Vielleicht. Da kommen wir gleich noch hin.
Vielleicht.
Das Spannende ist halt, die beiden unterhalten sich im Grunde genommen noch ein bisschen länger, bevor dieser Jagdtrupp hochkommt. Die Unterhaltung geht so weit, dass der alte Mann auch nachher sagt, warum habt ihr uns nicht einfach in Ruhe gelassen? Ihr hättet gar nicht kommen müssen, ihr hättet uns gar nicht müssen angreifen. Und es gibt so einen Schlagabtausch, also einen Dialog, den habe ich jetzt nicht komplett notiert, der aber darin endet, dass Logan verwirrt ist.
Ich bin auch verwirrt.
Also der alte Mann stellt gezielt Fragen über das Imperium, den Imperator und die Rettung der Menschheit. Und Logan kann nachher keine Fragen mehr beantworten, weil er verwirrt ist.
Ja, vor allem, was ist denn das für ein Argument? Ich meine, die haben die Gesandten geschickt und die Gesandten wurden dann gekillt. Und der zweite Trupp der Gesandten wurde sogar aus der Luft geschossen. Also,
ja.
Die wollten ja eigentlich nicht kämpfen. Da wäre ich auch verwirrt.
Ja, also der alte Mann erzählt ja, dass der Imperator eigentlich der Retter und Beschützer der Menschheit ist. Und sagt, Logan ist ein Betrüger und ein böser Dämon. Schlussendlich ist das Ganze wohl ein sehr negativ ausgegangenes Missverständnis. Zumindest wird so dargestellt. Und es hätte ja vermieden werden können. Wobei weder Logan das beeinflussen konnte, noch anscheinend dieser alte Mann.
Ja, Logan hat ja am Anfang ja auch gesagt, dass es das Ganze eigentlich auf einem Missverständnis basiert.
Genau. Das Ungünstige ist nur, während Logan da steht und der Jagdtrupp Katolan wohl auch einen Befehl abgesetzt hat oder einen Funkspruch, dass der Kommandant tatsächlich kommen soll, fällt Logan ein, er hat da auf dem Thron was glitzern sehen. So wie bei den Unsichtbaren. Mhm. Und eigentlich will er dann noch laut rufen, das ist eine Falle. So steht es im Buch, kommt aber nicht mehr dazu. Denn plötzlich geht von dem Thron aus so eine Druckwelle wie bei den Unsichtbaren, nur ungefähr 100-mal stärker. Das sorgt dafür, dass bis auf Eckardon der komplette Jagdtrupp einfach weggeschleudert wird vom Turm. Eckardon schafft es wohl, sich irgendwie noch an so einem Pfeiler festzuhalten. Und Logan rutscht auch über den Onyxboden, bis er sich irgendwo quasi so verkeilen kann, dass er nicht rausgeschleudert wird. Und das ist auch nicht eine Druckwelle, die wie so eine Explosion ist, sondern die dauert an. Das heißt, die beiden, die nicht rausgeschleudert wurden, haben echt Probleme, sich festzuhalten und so langsam schwinden ihre Kräfte. In dem Moment, in dem Logan das realisiert hat, wollte er auch noch auf den Thron schießen. Der alte Mann ist aber dazwischen gegangen und wollte das verhindern. Eckardon hat ihn dann platzen lassen.
Okay.
Trotzdem war er zu spät.
Was stellt er sich auch dazwischen? Das,
genau. Ja, trotzdem war er zu spät und diese Druckwelle hat sie dann halt eiskalt erwischt. Die Kräfte schwinden langsam und plötzlich wird es hell von einem Transportstrahl. Und das blendet beide und dann wird so eine Lichtgestalt beschrieben, die auftaucht. Horus ist dann da, also der Kommandant, in weißer Rüstung. Und auch die Beschreibung, die dann folgt, ist sehr ausführlich. Es steht da drin, er ist ein stattlicher Mann, Verhältnis von der Größe her, so wie Astartes zu Menschen sind, ist eher zu Astartes. Also sehr groß, sehr breit. Das Interessante ist nur, der erscheint, steht, ignoriert diese Druckwelle komplett. Die ergreift ihn einfach gar nicht. Er zieht seinen Bolter und schießt einmal Richtung Thron. Ein Schuss. Und plötzlich merkt dann Logan, wie die Druckwelle abfällt. Und auch Eckardon kann sich nochmal hochziehen. Nur Logan hängt halt quasi so in der Luft und merkt, wenn die Druckwelle weg ist, hängt er nicht mehr in der Luft, sondern fällt quasi runter. Und kurz bevor er dann aber wirklich zum Fallen kommt, greift ihn eine Hand und zieht ihn hoch. Und das war die Hand von Horus. Mhm. Den blickt er dann an und ab dem Moment erzählt er eigentlich nur noch von Horus als Gott. Also er nennt ihn Gott, wenn er über ihn spricht. Er spricht ihn nicht so an, aber erzählt halt die Gestalt, Gott, bla bla bla. Sprich, der wird irgendwie verherrlicht.
Das ist ja doch noch auf dem Gehirnwäschetrip, was man im ersten Kapitel ja auch irgendwie noch...
Ja, dachte ich auch.
Vermutlich.
Genau. Das Spannende ist dann nur, also zum einen, man kriegt eine Beschreibung des Throns mit. Da sitzt wohl noch jemand. Besser gesagt, da sitzt ein schwelender Leichnam, der am Grinsen ist. So wird's beschrieben. Was auch immer das genau heißt. Und Horus sagt dann, so werde ich mit allen Tyrannen und Schwindlern verfahren. Logan spricht ihn dann an mit Lupercal. Und die Antwort von Horus ist dann, bitte nicht zu förmlich, Captain. Aha. Das ist dann eher weniger göttlich. Das erinnert dann wieder an den tatsächlich einigermaßen lockeren Umgang. Wobei man aber schon merkt, da ist sehr viel Ehrfurcht mit dem Spiel.
War Lupercal, ist das sein Name?
Ich habe nachgelesen, Lupercal ist wohl mehr oder weniger der Schlachtruf der Luna Wolves.
Okay.
Nach der Beschreibung und nach dem, was auch immer da auf dem Thron saß, das offensichtlich tot ist, schwenkt die ganze Erzählung nochmal zurück in die Rüstkammer, wo dann diese kleine Memoratorin neben Logan sitzt und fragt, ob sie eine Frage stellen darf. Ja, welche Frage denn? Dann fragt sie, warum habt ihr sie denn nicht in Ruhe gelassen? Die Antwort von Logan ist, das ist eine blöde Frage, stelle eine andere Frage. Und dann fragt sie, wie ist er denn? Und er meint, wer? Na, Horus. Und dann wird beschrieben, das war auch am Anfang schon so, als sie gefragt hat, ob er die Geschichte erzählen kann, wie Logan kalt und starr und hart wird. Seine Antwort ist dann, da ihr die Frage gestellt habt, ihr ihn wohl nie kennengelernt. Und er findet es anmaßend, dass ein Terraner ohne Respekt und Titel den Namen des Herrn nutzt. Und damit endet das Kapitel schon.
Sehr seltsam.
Ja. Ich hatte ja erzählt, es kommt mir viel, viel kürzer vor als Kapitel 1, obwohl es, wir haben ja geschaut, mehr Seiten hat.
Ja, wahrscheinlich weniger Story-relevant ist dann, so viel mehr beschrieben.
Ja,
dann.
Es wird halt viel, viel beschrieben, wie die Leute sterben. Und eine einzige Szene habe ich jetzt weggelassen, da geht es darum, wie sie eine Selbstschussanlage auseinandernehmen. Von der sie denken, es wären die Unsichtbaren, die nur noch besser unsichtbar sind als die anderen.
Ja gut, das war aber am Ende vom ersten Kapitel schon.
Also es gibt relativ wenig Perspektivwechsel diesmal. Am Anfang von außen, dann aus der Sicht von Logan, dann am Schluss wieder von außen. Also ziemlich konsistent. Ich finde, man kriegt mehr mit von dem untereinander. Also es wird oft davon erzählt, wie sie sich untereinander gegenseitig aufeinander verlassen und quasi zusammenhalten. Was auch der Grund ist, warum das der Elite- und Veteranentrupp ist im Vergleich zu anderen unerfahrenen Kriegern. Aber ob das jetzt der Imperator war, den sie da umgebracht haben, weiß ich nicht. Oder ob es der angebliche Schwindler oder was auch immer war. Weil selbst in Kapitel 2 wäre mir das dann doch zu schnell.
Ja, genau. Man weiß halt jetzt immer noch nicht, wer das da war auf dem Thron.
Genau. Dass explizit beschrieben wird, dass die Person, die da sitzt, tot am Grinsen ist, ist ja auch etwas seltsam, finde ich. Dass der alte Mann sie in die Falle locken wollte, um ganz offensichtlich Horus in die Falle zu locken, finde ich seltsam. Was ich aber interessant finde auch, ist, dass in der Unterhaltung Logan an sich an einigen Stellen halt ins Stutzen kommt.
Über seine eigene Geschichte oder über das, was in der Geschichte passiert?
Als Teil der Geschichte. Also zum Beispiel als Folge der Unterhaltung mit einem alten Mann, der ihn auf Dinge hinweist, die dann anscheinend doch gar nicht mehr so viel Sinn ergeben, wie Logan das bisher dachte.
Dass ein Glauben ins Wanken
kommt? Ja, so in die Richtung, genau. Weil er ist ja immer noch der festen Überzeugung, dass das, was sie da tun, für die Vereinigung der Menschheit oder Befreiung der Menschheit ist. Mhm. Damit alle Menschen halt wieder herrschen und auch in Ruhe leben können. Wobei der alte Mann an einer Stelle auch sagt, du bist ja gar kein Mensch. Du bist ein genmodifiziertes Monster.
Boah, nicht ganz
unrecht. Ja, das wird auch ganz am Anfang beschrieben. Also, weil er sitzt da in seiner Rüstkammer natürlich oberkörperfrei. Weil er poliert ja seine Rüstung.
Klar.
Und die Memoratorin stellt das fest, dass er etwas unnatürlich aussieht. Aber mit seinen, wie beschreibt sie, kurzen, blonden Haaren sieht er doch gar nicht so unattraktiv aus, weil er auch sehr muskelgepackt ist. Und
das ist keine hohe Literatur. So, so. Es hat irgendwie sowas, bisschen was von Rosamunde Pilcher.
Ja, wenn man es ganz kurz zusammendampfen würde, ja, bestimmt. Auch, dass man halt mitbekommt, dass er so mit Frauen gar nicht umgehen kann, anscheinend.
Also wenn man das Klischee des, sagen wir mal, typischen Warhammer-Fans es heranzieht, könnte man eine gewisse Unbeholfenheit dem weiblichen Geschlecht gegenüber halt voraussetzen und der Autor versucht quasi damit über den Charakter eine Identifizierung zu erreichen, um es ihm jetzt mal böswillig auszulegen.
Ja, das stimmt, das könnte man machen. Und ich wette, wenn das Buch dieses Jahr rausgekommen wäre, würde es nicht so da drin stehen.
Wann kam das? 2006, ne? Ja, da war das alles noch ein bisschen anders. Wobei ich nicht weiß, also ob das dann... Naja, obwohl doch, mit der letzten Begebenheit mit den weiblichen Astartes und dem ganzen Hickhack da drumherum.
Deshalb, ja. Ja, es ist im Moment halt, also in dem Buch ist ja noch dieses Schwarz-Weiß-Denken. Das wäre ja heutzutage aufgeweicht. Ja, ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich Kapitel 3 dann auch noch lese, weil das hier gefühlt zu kurz war. Aber
nee.
Wir versuchen es erstmal.
Nee. Schön auf dem Weg bleiben. Ja, und wenn einmal eine Folge kürzer ist, ist es ja auch nicht schlimm.
Genau, dann können wir noch weiter philosophieren und raten. Aber du wolltest ja die anderen Fremdwörter in Schluss stellen.
Es ist Fremdwortzeit.
Fangen wir doch mit Kranium an.
Kranium. Das Kranium ist nach hinten gebeugt, hast du gesagt.
Stromlinienförmig.
Kranium. Das Kranium ist stromlinienförmig nach hinten gebeugt. Das Brustbein ist das Sternum. Mhm. Kranium. Die Hüfte?
Nee. Also, was ist Kranium das? Ist... Also, du hast hier irgendwo die Schläfen. Mhm. Und der Knochen, der hinter den Schläfen ansetzt und quasi zum Hinterkopf geht. Das nennt man anscheinend Kranium.
Also quasi die Kopfform ist quasi stromlinienförmig nach hinten.
Ja, und endet in einem...
Die Frau sieht also aus wie ein Alien.
Ja, so ungefähr habe ich mir den auch vorgestellt, genau. Ich habe nach Bildern gesucht, aber...
Also hat die quasi ein großes Hirn, wo sie alles drin speichern
genau
kann.
Genau dazu würde es passen, würde ich sagen, ja. Fiale hatten wir.
Fiale, dass da nicht vorher noch ein L kommt, kann ich mich immer noch nicht dran gewöhnen.
Genau. Das war das dritte.
Das waren drei.
Also in dem Kapitel gibt's 4 oder 5. Aber das waren die 3, die hängen geblieben sind. Achso, Katharsis.
Katharsis? Yes.
In Logans Kopf.
Ich hab das auch schon mal
dafür, gehört. Dass andere die Geschichte immer wieder hören wollen.
Katharsis.
Für Sejanus. Hastor Sejanus war das ja.
Ist Katharsis sowas wie eine Schlussfolgerung?
Nee. Das wird oft übersetzt als Reinigung oder Sühne.
Oder so.
Also, ganz platt ausgedrückt, sowas wie die Rache für den Tod von Sejanus. Oder dass man sich daran erinnern kann.
An das Reinigen?
Naja.
Oder an die Rache?
Er erzählt ja, und es geht ja jetzt nicht nur um den Teil, den wir heute gehört haben, sondern um die ganze Geschichte, die ja damit endet, dass der Imperator getötet wird. Wie wir ja ganz am Anfang erfahren haben. Und dadurch, dass er das immer wieder erzählt und es damit endet, geht es den Brüdern der Kompanie besser, weil sie dann nicht mehr so schlimm über Sejanus und über seinen Tod trauern müssen, weil es wurde ja gerecht.
Aber noch ist er nicht tot, oder?
Ich vermute nein, weil ich wette, das war nicht der Imperator, der da grinsend auf dem Thron gestorben ist.
Irgendwie wird das aber auf die lange Bank geschoben, habe ich den Eindruck. So mutwillig auf die lange Bank geschoben.
Ja, einerseits schon, aber andererseits, wir wissen ja, dass das der Schluss ist. Und wenn das so schnell, ich sag mal, zur Sache gehen würde, was soll denn danach dann noch alles kommen?
Also ich übe etwas Kritik daran, quasi im Vorhinein schon zu verraten, was passieren wird, um es dann mutwillig auf die lange Bank zu schieben, um nicht zu schnell zum Ende zu kommen.
Ja.
Dann hätte ich das Ende ja besser nicht verraten und hätte es dann im natürlichen Fluss erzählt.
Ja.
Also. Oder vielleicht gibt es ja irgendwo noch einen Twist, wo es sich dann erklärt, wo man dann sagt, ja, war doch eine gute Idee.
Das vielleicht haben sie es ja extra gemacht, um genau das auszulösen, was bei uns passiert. Nämlich, dass wir uns darüber Gedanken machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Kreuzzug wird es ja auch genannt, nicht nur einen Planeten befreit vom falschen Imperator, sondern dass
der Kreuzzug,
die quasi von System zu System fliegen, immer wieder irgendeinen falschen Imperator finden und das dann einnehmen und den, was auch immer es ist, umbringen.
Ja, aber auf der Erde? Hm? Wo der Imperator zu Hause ist? Sie haben ja gesagt, hat ja gesagt, Terranisch. Das habe ich bei dir im Kapitel jetzt schon ein paar Mal gehört. Was ja die Vermutung war ja im ersten Kapitel noch, dass es ja sein könnte, dass es nicht Terra ist. Obwohl es sehr naheliegend ist durch die ganze Beschreibung des Sonnensystems, dass es Terra ist. Aber jetzt ist es ja quasi schon bestätigt, dass es Terra ist.
Naja, es ist bestätigt, dass diese Memoratorin von Terra kommt und er ihr die Geschichte erzählt. Aber ob das, wo es jetzt abgespielt hat, Terra, also ob das wirklich Terra ist, weiß ich nicht.
Da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht.
Ja.
Ne?
Ja.
Drittes Kapitel kommt ja dann. Gut, okay. Sollen wir dann den Modus mal wechseln und das dritte Kapitel zusammenlesen? Also jeder für sich das dritte Kapitel lesen und dann versuchen wir es in Folge 3 mal im Dialog. Genau.
Spannend ist nämlich auch, weil ich ja Kapitel 1 gelesen habe, wenn ich Notizen gemacht hätte, hätte ich teilweise andere Dinge notiert als du.
Ach, guckst du mal.
Deshalb können wir das ja mal versuchen, mit Kapitel 3 parallel lesen, Notizen machen und dann vielleicht auch feststellen, dass wir unterschiedlich Notizen gemacht haben. Obwohl der Inhalt der gleiche ist, aber eben andere Schwerpunkte.
Probieren wir das doch mal aus. Das ist eine gute Idee.
Gut. Also mein Fazit dieses Kapitels inhaltlich ist, dass Loken durch das Erzählen seiner Geschichte und den Schlagabtausch selbst verunsichert ist, was die Rechtfertigung ihrer Taten oder die Umstände ihrer Taten angeht.
Also was Richtiges und was Falsches? Quasi Sinnkrise?
Ja, so in die Richtung könnte man sich das vorstellen. Wobei er ist absolut davon überzeugt, dass das, was er tut und alle anderen tun, im Sinne der Menschheit ist und deshalb auch das Richtige. Aber sie tun es immer nur für Horus. Im Sinne des Imperators, weil der handelt natürlich im Sinne des Imperators. Und trotzdem schafft es so ein alter, grauer Mann mit wenigen Sätzen, ihn zu verunsichern.
Na, da scheint der Glaube ja nicht so gefestigt zu sein.
Genau das werden wir rausfinden.
Okay. Ja, mein Fazit von dem, was ich gehört habe, ist es sehr verwirrend. Also meine Verwirrung von dem vom ersten Kapitel hat sich das nicht wirklich gelöst. Wann das jetzt auf dem Thron jemand gekillt wurde, der entweder ein Scharlatan war oder vielleicht der Imperator oder vielleicht auch doch nicht der Imperator. Vor allem, weil er ja tot ist und wir aus 40k wissen, dass er nicht tot ist.
Genau.
Er ist nur so halb tot. Ist nochmal seltsam. Dann, warum sitzt er auf diesem Thron? Ist es vielleicht doch nicht Terra? Also das sind jede Menge Fragen immer noch nicht beantwortet, was ja auch gut ist, weil wenn es im zweiten Kapitel schon beantwortet wäre, wäre das Buch ja vorbei. Das wäre ja Quatsch. Diese Rolle von diesem alten Mann, der ihn dann quasi da in die Falle locken wollte. Das mit der Falle hat man sich anscheinend auch nicht gut genug überlegt, weil wenn diese Druckwelle den Horus gar nicht interessiert, hätte man das auch vorher wissen können.
Ja, oder
ich mal.
Horus wurde an der Stelle unterschätzt.
Ich weiß nicht.
Also wenn man es jetzt mal...
Also wenn das wirklich auf Terra stattfindet und wirklich der Imperator hinten dran ist und irgendwie die Fäden zieht, dann kennt er seinen ersten Primarchen.
Was ja ein Hinweis darauf wäre, dass es nicht der Imperator war.
Auch möglich, ja. Dann sind wir mal gespannt auf das dritte Kapitel. Das bestreiten wir dann mal gemeinsam. Schauen wir mal, wie das läuft. Das Ganze im Dialog dann zu besprechen. Dann war das dritte Kapitel. An der Stelle vielen Dank an Thomas für die Vorbereitung. Und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir hören uns wieder zu Folge 3 mit dem dritten Kapitel. Schauen wir, wie es weitergeht. Dann nochmal vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören. Danke an Thomas.
Sehr gerne.
Dann wünschen wir euch einen guten Tag oder guten Appetit oder eine gute Nacht. Und wir hören uns wieder zur nächsten Folge bei den Two Queer Nights. Respect.